Chiamaka. 1. Ich habe mich immer danach gesehnt, von einem anderen Menschen erkannt zu werden. Wirklich erkannt. Manchmal hegen wir jahrelang Sehnsüchte, die wir nicht benennen können, bis sich ein Riss im Himmel auftut, durch den wir uns selbst erkennen, wie eine Offenbarung. So wie in der Pandemie. Denn während des Lockdowns fing ich an, mein Leben zu durchforsten und den lange Zeit unbenannt gebliebenen Dingen Namen zu geben. Anfangs schwor ich mir, das Beste aus dieser kollektiven Abkapselung zu machen. Wenn mir nichts anderes blieb, als drinnen zu bleiben, würde ich täglich meinen dünner werdenden Haaransatz mit Öl pflegen, 8 große Gläser Wasser trinken, auf dem Laufband joggen, lange luxuriöse Stunden mit Schlafen verbringen und meine Haut mit reichhaltigem Serum betupfen. Ich würde aus alten, nicht verwerteten Notizen neue Reiseberichte bauen. Und wenn der Lockdown lange genug dauern würde, hätte ich vielleicht endlich die Kraft für ein Buch. Doch schon nach wenigen Tagen fiel ich in einen Brunnen ohne Grund. Worte und Warnungen wirbelten herum, und mir kam es vor, als würde sich der gesamte Fortschritt der Menschheit umkehren und in einem historischen Stadium der Verwirrung münden, das eigentlich längst überwunden sein sollte. Berühren Sie Ihr Gesicht nicht. Waschen Sie sich die Hände. Gehen Sie nicht nach draußen. Benutzen Sie Desinfektionsmittel. Waschen Sie sich die Hände. Gehen Sie nicht nach draußen. Berühren Sie Ihr Gesicht nicht. Zählt es als Berührung, wenn man sein Gesicht wäscht? Ich benutze immer ein Reinigungstuch. Aber eines Morgens streifte meine Handfläche meine Wange und ich erstarrte, während das Wasser weiterlief. Das konnte doch nicht ins Gewicht fallen. Schließlich war ich noch nicht einmal draußen gewesen. Aber was bedeutete schon Gesicht nicht berühren und Hände waschen, wenn niemand wusste, wie es angefangen hatte, wann es enden würde oder was es überhaupt war? Jeden Tag wachte ich panisch auf. Mein Herz raste ohne meine Erlaubnis. Und manchmal presste ich meine Handfläche gegen die Brust und hielt sie dort fest. Ich war allein in meinem Haus in Maryland, in der Stille der Vorstadt, in den unheimlichen Straßen, von Bäumen gesäumt, die ebenfalls in der Stille zu erstarren schienen. Kein einziges Auto fuhr vorbei. Ich schaute hinaus und sah ein Rudel Rehe über die Lichtung im Vorgarten schreiten. Etwa 10 waren es, vielleicht auch 15. Nicht zu vergleichen mit dem einsamen Reh, das ich von Zeit zu Zeit scheu im Gras kauen sah. Ich hatte Angst vor ihnen. Vor ihrer ungewöhnlichen Kühnheit, als würde meine Welt nicht nur von Rehen, sondern auch von anderen lauernden Kreaturen, von denen ich mir noch keine Vorstellung machte, überrannt werden. Manchmal aß ich kaum, wanderte nur in die Speisekammer, um Cracker zu knabbern, und andere Male kramte ich Tüten voll vergessenem Tiefkühlgemüse hervor und kochte scharfe Bohnen, die Kindheitserinnerungen in mir wachriefen. Die formlosen Tage gingen ineinander über und mich überkam das Gefühl, die Zeit drehe sich nach innen. Meine Gelenke pochten und die Muskeln meines Rückens und mein Nacken ebenso, als wüsste mein Körper nur zu gut, dass wir Menschen für ein solches Leben nicht geschaffen sind. Ich schrieb nicht, weil ich nicht schreiben konnte. Ich schaltete das Laufband nie ein. In den Zoom-Calls hallten unsere Stimmen. Unsere Hände streckten sich nacheinander aus, ohne sich berühren zu können. Zwischen uns allen dehnte sich der Abstand weiter aus. Meine beste Freundin Sikora, nicht weit weg in DC, rief eines Nachmittags an und sagte, sie sei bei Walmart, um Toilettenpapier zu kaufen. »Du bist rausgegangen?« schrie ich fast. »Ich trage 2 Masken und Handschuhe«, sagte sie. »Die Polizei ist da, um die Schlange vom Toilettenpapier zu organisieren. Kannst du dir das vorstellen?« Sikora fiel ins Igbo und fuhr fort. »Die Leute bellen sich gegenseitig an. Ich habe echt Angst, dass jemand gleich eine Waffe zieht. Dieser weiße Mann vor mir ist seltsam. Er kam in einem riesigen Truck an und trägt eine rote Mütze.« Wir sprachen nie reines Igbo. Immer streuten wir englische Wörter in unsere Sätze ein. Aber Sikora hatte sorgfältig darauf geachtet, kein Englisch zu sprechen, für den Fall, dass Fremde sie belauschten. Und jetzt klang sie gekünstelt, als spielte sie eine Rolle in einem miesen Fernsehfilm über vorkoloniale Zeiten. Ein Mann, der ein prächtiges Gefährt steuert und einen blutfarbenen Hut trägt. Ich fing an zu lachen und und sie fing auch an zu lachen, und ich fühlte mich kurz befreit, wiederhergestellt. »Wirklich, Sikor, du hättest nicht rausgehen sollen. Aber wir brauchen Toilettenpapier.« »Ich glaube, es ist endlich an der Zeit, dass wir anfangen, unsere Hintern zu waschen«, sagte ich. Und im nächsten Moment riefen Sikora und ich im Chor, »Ihr seid nicht sauber!« Ich hatte im Laufe der Jahre so oft die Geschichte von Abdul, unserem Pförtner in Enugu, erzählt. Der schlanke Abdul in seiner langen Jalabija, der sich eines Abends auf dem Weg nach hinten zur Latrine mit seiner Plastikkanne in der Hand umdrehte, um mir in aller Ruhe zu erklären, »Ihr Christen benutzt auf der Toilette Papier. Ihr seid nicht sauber.«
Sie hörten »Dream Count« von Chimamanda Ngozi Adichie, aus dem Englischen von Asal Dardan und Jan Schönherr, gelesen von Abak Safairat, ein Hörbuch des Argon Verlags.